Danke, schön unter euch zu sein. Und heute Morgen wollen wir im Grunde genommen das Seminar fortsetzen und uns mit dem Thema Lobpreis auseinandersetzen. Ich habe beim Seminar erzählt von einer Begegnung, ich bin zuallererst echt Missionsleiter. Ich bin auch damals aus Kanada hierher berufen worden von Gott und war in der Industrie, bin ausgestiegen. Und was ich auf dem Herzen hatte, war in die Missionsarbeit zu kommen. Und ich wusste, irgendwie bin ich berufen, nicht so Afrika-Missionar zu sein, aber ich wusste nicht, was das war. Und irgendwann hat Gott die Türen aufgemacht in Altensteig und ich bin sehr dankbar, einfach als Missionsleiter unterwegs sein zu dürfen und natürlich auch Worship, was auch ein Teil meines Lebens ist. Und in unserer weltweiten Arbeit haben wir ein sehr kompliziertes, paradiplomatisches Versöhnungsprojekt mit China. Das sind große Worte, es ist noch komplizierter als die Worte. Und in diesem Projekt bin ich einem Jude begegnet. Ein deutscher Fürst, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ruft mich an und sagt, Sie müssen unbedingt kommen. Ich habe hier jemanden, der in der Versöhnungsarbeit zuständig ist zwischen Israelis und Palästinenser. Und Sie müssen kommen. Dann fuhr ich zum Schloss. Und nachdem wir darüber geredet hatten, so über Versöhnung, habe ich ihn gefragt, du, Hillel, mich würde interessieren, was als Jude, als Professor, Doktor, Professor, lehrt Judaismus, ja, in der Boston University, also ganz hohes Tier da. Und was denkst du über Lobpreis und Anbetung? Und er sagt, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, was ihr damit tut. Ihr singt Lieder zum Lob Gottes und das ist für euch Lobpreis. Das verstehe ich gar nicht. Und da denke ich, wie bitte? Aber ihr habt doch Lobpreis und Anbetung. Also das steht im Talmud drin und zum Beispiel Halal, Tehillah, Zamar, also alle diese jüdischen Worte bringe ich ihm und ja, der kannte die. Und er sagt, aber das ist doch nicht was man tut. Also du kannst nicht also nach unserem Verständnis im Gottesdienst ein paar Lieder singen und das lobt Gott. Er sagt, das ist uns total widerlich, diesen Gedanke. Entweder bist du ein Lobpreiser Gottes, in dem, dass du tust, was Gott willst, und das war's. Denn wenn du Lieder singst und darüber singst, was du tust, weil du ein Lob Gottes bist, dann das ist ganzheitlich, dann stimmt das. Und ich dachte, ja, eigentlich glauben wir das auch. Ich fand das interessant. Und deshalb setzen wir uns heute Morgen mit diesem Thema Lobpreis, aber kein Singsang. Sondern was heißt das wirklich? Und ein Aspekt von Lobpreis, also wer sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, kommt nicht dran vorbei, dass, also wenn man zum Beispiel so Sachen vereinfacht, das Wort Glaube kann man vereinfachen mit Vertrauen. So. Und dann, das ist ja die Quintessenz des Wortes. Es ist mehr drin, aber die Quintessenz ist schon da. Und bei Lobpreis kann man das auch vereinfachen mit dem Thema Dankbarkeit. Und deshalb setzen wir uns heute Morgen, und ich bin dankbar auch für den Anfang des Gottesdienstes, das war tatsächlich eine Steilvorlage für die Predigt, denn wir beschäftigen uns heute Morgen mit dem Thema im Philipper 4, 6 bis 7, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seid um nichts besorgt. Ich habe vor einigen Jahren von einer Gemeinde gehört in Amerika und die waren ungefähr so 80 Mitglieder und hatten die Vision, wir wollen wachsen. Wir wollen mehr Leute für unsere Gegend erreichen und wir wollen für Jesus einfach nach außen gehen und dass Leute zu uns kommen und das Reich Gottes in unsere Gemeinde wächst. Ich habe gehört übrigens, dass ihr eine ähnliche Vision habt. Ihr wollt über diese 200-Grenze hinauswachsen. Halleluja. Und dann kam die Gemeindeleitung zusammen und sie beteten und überlegten sich eine Strategie, was können wir tun, um unsere Gegend zu erreichen. Das war irgendwo in Kalifornien, Los Angeles. Und Gott gab ihnen verschiedene Ideen. Zum Beispiel, dass man ins Krankenhaus geht und für die Menschen, vor allem für die Menschen, die alleine sind, die keine Verwandten haben, dass man zu ihnen geht, dass man mit ihnen spricht und für sie betet. Findet ihr das gut? Jawohl. Also jetzt, keine Angst, es ist keine Aufforderung heute Morgen, dass ihr jetzt noch ein Krankenhauskomitee jetzt gründet, sondern, und sie gingen hin und taten das. Und dann ein anderes Team hatte die Idee, das wäre klasse, wenn wir auf die Straße gingen, also in East LA gibt es viele arme Menschen dort, und zu den Menschen hingehen, ihnen helfen, ihnen etwas zu essen bringen, für sie beten. Findet ihr das auch gut? Ja, das Wort Gottes sagt, geht hin, aus zu den Armen, Matthäus 25, da wo mir einmal etwas zu essen gegeben hat, wo ihr mich besucht habt, das ist das Reich Gottes pur. Oder, das war damals der Trend in den 90er Jahren, wir fangen an, ein Seeker Service, also einen Samstagabend, einen Gottesdienst, der unsere Sprache aus Kanaan nicht benutzt und die einfach freundlich ist mit freundlicher Musik und so. Findet ihr das auch gut? Wenige? Dann höre ich jetzt mit 3 Punkten auf, die hatten mehr. Und das Ergebnis war 0. Nach ein paar Jahren war die Gemeinde immer noch 80. Der Pastor war ein sehr geistlicher Mann und war enttäuscht, erschüttert darüber, dass die Gemeinde nicht wuchs, obwohl sie das Richtige machten. Das Richtige machten. Also sie gingen, da passierte gar nichts. Und er sagte, das kann gar nicht sein. Wieso ist das so? Und er fing an zu beten. Und er fing an, Gott zu fragen, warum ist das so? Und Gott zeigte ihm, es ist klar, ihr macht zwar das Richtige, aber ihr seid eine Gemeinde des Klagens. Ihr beschwert euch immer. Ihr seid nicht dankbar. Und der Pastor war zutiefst betroffen, denn er wusste, so spricht der Herr. Das stimmt. Und er kam am nächsten Morgen und sagte vor der Gemeinde, so speaketh the Lord. So spricht der Herr. Das Problem ist, unsere Geschwätz, was immer negativ ist, wir sind nie dankbar, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Und das spiegelt Jesus nicht wider. Und der Herr sagt, das müssen wir aufhören, wenn wir Wachstum erleben wollen. Die ganze Gemeinde, das war die pure Wahrheit. Sie brauchten keine 5 Lieder, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Das Wort hat gereicht, die waren alle betroffen. Und seltsamerweise haben sie sich entschlossen, was ganz Witziges zu tun. Das habe ich noch nie gesehen bisher. Damit man es merkt, wie undankbar wir tatsächlich sind, haben sie gesagt, ab Ende des Gottesdienstes, wenn einer kommt und anfängt, negativ zu reden, schlecht zu reden, du nimmst deine Hand und tust ihm vor den Mund, damit er es merkt, weil wir merken es nicht mehr. Das ist so eingefleischt, so ein natürlicher Reflex, dass alles schlecht ist und dass wir es gar nicht mehr merken. Und die Gemeinde sagte, Amen. Amen, das machen wir. Es dauerte keine 30 Sekunden nach dem Gottesdienst, da gingen die ersten Hände hoch.
Und das war sehr peinlich.
Die Gemeinde plötzlich wuchs auf 150, 300, 500. Leute, die kamen, sagten, wir verstehen sie irgendwie nicht. Also wir kommen in diese Gemeinde und wir spüren ein Frieden, ein guter Geist und wir wollen hier bleiben. Wuchs auf 600, 700. Das letzte Mal, dass ich was davon gehört habe, will das richtig erzählen, die waren 5.000. Von 80 auf 5.000 innerhalb ein paar Jahren, weil sie dem nachgingen, dass Gott ihnen gesagt hat, ihr seid nicht dankbar. Was ist die Voraussetzung zu sein, um dankbar zu sein? Gerade das, mit dem wir angefangen haben. Seid um nichts besorgt. Nicht, dass wir keine richtigen Sorgen haben. Nicht, dass es nicht was Dummes in unserem Leben gibt. Es gibt alles. Es geht nicht darum, zu verleugnen. Es geht darum, Jesus in die Mitte wieder rücken zu lassen. Auf Jesus zu schauen. Seid um nichts besorgt. Es geht darum, dass wo wir Sorgen haben, wissen wir, wem wir diese Sorgen bringen können und darauf vertrauen, dass er es weiß und dass er zu seiner Zeit auf seine Art, was offensichtlich nicht zu meiner Zeit, auf meine Art ist, dafür sorgen wird. Ja, das ist eigentlich die große Erkenntnis. Ja. Und manchmal ist das verblüffend, wie schnell wir das vergessen. Also ich war letztes Jahr als Missionsleiter, ja, es gibt eine Sache, die unvermeidlich ist, du musst in die Mission. Ja, also das gehört zum Kern meines Dienstes. Ich kann nicht drumherum. Das wäre wie, wenn Birgit sagen würde, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu predigen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Als Pfarrerin, es gehört zu den Kernaufgaben zu predigen. Also für mich ist auch in die Mission zu gehen. Das tue ich auch gerne. Aber dieses Mal, wir sind echt, also ich weiß nicht, ob ihr das gut verstehen könnt. Es gibt Städte, es gibt Pampa, es gibt Hinterpampa. Aber in Nepal, wo wir waren, gibt es noch Hinterpampa. Es gibt verschiedene Grade der Pampigkeit sozusagen. Ja? Und wir waren ein Teil von Tibet. Nur die Straße, die dorthin fuhr, das war 12 Stunden. Einige im Team hatten so eine Landkarte gekauft und sagt, hey, schau mal, das toll geht, es gibt eine Highway, die dorthin führt. Also ist alles gut. Und ich dachte, oh, die waren noch nie in Entwicklungsländern. Also ich war jetzt noch nicht dort, wo wir hingingen, aber ich habe den Eindruck, was unter Highway gemeint wird. Und tatsächlich, es dauert nur ein paar Stunden und die geteerte Straße wurde zu einer Schotterstraße. Und plötzlich die Hänge waren so 500 Meter, 30 Zentimeter und Leitplanke, offensichtlich haben das nicht in der nepalesischen Sprache, weil so sieht es auf der Straße auch aus, da gibt es keine. Und du bist im Bus und der Bus schaukelt so und dann plötzlich siehst du 500 Meter und die Leute, du hast gemerkt, Angst, was für die Nepalesen, das ist halt normaler, ist halt so, würde man sagen, im Schwabenländle. Für uns ist das überhaupt nicht so. Oh, das war so erschreckend. Da kamen wir an eine Stelle, einen Schlammhang mit einem großen Bus. Dass wir nicht hochkommen, war wohl klar. Nur wie kommen wir hoch? Oh, die Nepalesen sind sehr, sehr kreativ. Die hatten einen Bagger, der wartete. Der Bagger kam runter, hat sich an den Bus gekettet und hat den Bus hoch, den Schlammhang hochgezogen. Wir haben ein Video davon. Ja. Also ihr versteht verschiedene Grade der Pampigkeit. Also jetzt wir gehen in die Hinterpampa. Und die letzte Stunde war wirklich schrecklich. Also wenn ihr in die Schweiz auf diese Pässe geht und ihr denkt, dass das steil ist, also die Schweiz, das ist nur die Hügel, ja, weil wo wir waren, sind die Berge nicht 2.000-3.000 Meter, die sind 7.000-8.000 Meter hoch, ja, und wir gehen eine Serpentine mehrere Stunden hoch und natürlich ist ein Teil von der Straße mal weg, es regnet und dann plötzlich so geht ein Meter von der Straße weg und du hast den Eindruck, das Rad ist gerade so und ob es so doch nicht rutscht in den Berg hinein. Und als wir ankamen, 12 Stunden später, war so eine miese Stimmung im Team. Oh, das ist schrecklich und alles. Und, oh nein, und also wir sollen zurück, wir sollen einfach Hubschrauber bestellen. Nee, das kostet zu viel. Wir sollen Geländewagen bestellen und wir fahren zurück nach Kathmandu und die Nepalesen, naja, die sollen einfach mit dem dummen Bus zurückfahren. Also das, die haben es verdient, die kennen das alles. Also das ist so unmöglich. Nur, eigentlich waren wir im Auftrag Jesu unterwegs, da merkst du überhaupt nichts mehr davon. Wir vertrauen Jesus für diesen Einsatz. Ja, wo bitte? Da hat man gar nichts mehr davon gemerkt. Überhaupt nichts. Da war Depri-Stimmung höchsten Grades los. Bei vielen. Gott sei Dank nicht bei allen. Am nächsten Morgen habe ich die Andacht und ich will den Leuten Mut machen, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf Jesus. Und ich will Sie fragen, hat sich der Auftrag verändert? Geht hin, auch wenn das Grad der Pampigkeit jetzt bei uns ein bisschen hoch ist heute, dass wir das noch nie so erlebt haben, ist Jesus trotzdem drin? Und einige waren so alle überzeugt. Ja, eigentlich schon. Meint ihr, dass wir trotzdem nicht berufen sind, die Menschen hier im Auftrag Jesu zu erreichen? Ja, schon. Meint ihr, dass wir nicht berufen sind, ihnen ein Stück der Hoffnung Jesu auch lebendig zu zeigen? Ja, natürlich glauben wir das. Ja, dummerweise sehen wir das nicht so arg gerade. Und dann plötzlich war ein Riesenschock da. Ein paar andere hatten Eindrücke im Gebet bekommen, die sagten genau dasselbe. Wo schauen wir hin? Und plötzlich nach Betroffenheit war eine neue Besinnung da und wir sind dankbar. Trotz diesen unglaublichen Hänge, trotz dieser Todesängste, die wir hatten, das ist völlig normal. Nur, wir werden immer abgelenkt. Plötzlich, ja, Jesus, so in Kathmandu, und plötzlich kommt irgendein Umstand, was natürlich schwierig war, und plötzlich, Jesus ist natürlich da, aber hier, du siehst ihn nicht mehr, und jetzt stehen Hänge, Absturz vor den Augen, Tod. Einer hat gesagt, er hat seinen Frieden mit Gott abgeschlossen. Er dachte, jetzt geht der Bus auf Lufthansa-Flug den Berg runter. Ja. Und plötzlich, als wir da Gott uns darüber ermahnte, rückte Jesus wieder in der Mitte. Und dann war es schön. Der Umstand, die Umstände haben sich nicht verändert. Aber wir müssen Jesus wieder da drin sehen, nicht die Umstände anschauen. Und deshalb steht es in Philipper 4, ist die Voraussetzung, um dankbar zu sein, seid um nichts besorgt, sondern, im Vers 6, lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und es ist nicht so, dass wir, die Bibel sagt nicht, macht euch keine Sorgen, weil dann machen wir nichts. Ich bin leer, keine Sorgen. Nein, die Bibel sagt, statt euch Sorgen zu machen, seid dankbar. Es ist ein Unterschied, es ist genau die Gegenreaktion. Und wir sagen immer, wir schmeißen unsere Sorgen weg, wir schmeißen sie auf Jesus, aber es reicht nicht. Das reicht nicht. Das heißt, statt Sorgen, Dankbarkeit. Schmeiß deine Sorge weg, schmeiß sie zu Jesus, aber ersetze das mit Dankbarkeit. Bevor ich in den vollzeitlichen Dienst kam, war ich unter anderem in der Luft- und Raumfahrtforschung unterwegs. Also ich bin Wissenschaftler und bin auch Pilot und das passt so gerade gut zusammen. Jemand, der Computerwissenschaft arbeitet und auch weiß, wie man Flugzeuge fliegt. Und wir haben Grundforschung betrieben. Ich kam dadurch nach Deutschland. Also nach Aachen war ich in den 80er Jahren. Frag mich nicht, warum ich hier war. Aber ich weiß, ich habe schon mal übernachtet und das hatte was mit irgendeiner Reise für die Luft- und Raumfahrt zu tun. Das war das einzige Mal, dass ich in Aachen war. Heute jetzt wieder viele Jahre später. Und ich musste so viel reisen. Es ist unvorstellbar. Also ich habe einmal zum Spaß meine Flugtickets gezählt in einem Kalenderjahr. Ich hatte 100 Tickets. Plus die Flüge, wo ich selber geflogen bin. Die habe ich nicht mitgezählt. Und das Leben war einfach ein Leben aus der Tasche. Ja, du kommst in ein Hotel, irgendeinen Mietwagen, irgendeinen Flughafen, du musst dein Hotel finden, du verfährst dich, du musst irgendwo essen am Abend. Und es war so, irgendwann so langweilig, immer dasselbe jeden Tag. Das war aufregend, die Arbeit, die ich tat, mit der NASA zusammenzuarbeiten, in diese Forschungsprojekte hineinzukommen, Sachen zu sehen, die die Welt noch nichts wissen darf. Das wird man erst in 20 Jahren sehen mit Security Clearance und das ganze Pipapo. Es war aufregend auf die Reiserei. Und nach wieder einer Reise irgendwo in den Südstaaten kam ich wieder nach Kanada, wo ich herkomme. Und es war im November und ich hatte nur eins auf dem Sinn, endlich mal mein eigenes Bett. Ich gehe ins Ferienhaus am See. November ist für deutsche Verhältnisse tiefst Winter dort. Ja. Aber da bin ich alleine und es ist gut. Und ich komme in Quebec City an, 3 Stunden entfernt und was passiert? Mein Gepäck ist nicht da. Und ich war sauer. Oh. Weil 3 Stunden zu fahren in den Wald, das schafft mein Gepäck nicht alleine. Da heißt, ich muss wieder warten. Und meistens kommt mein Gepäck zurück, kommt mein Gepäck mit dem nächsten Flug, das weiß ich schon. Einmal ging mein Gepäck über Grönland, kam 4 Tage später mit so viele schöne Aufkleber drauf, das habe ich noch nie gesehen. Aber ich wusste, ich muss wieder hier übernachten, wieder ein dummes Hotel. Zumindest habe ich mein Auto, aber. Und ich fuhr zum Hotel. Und ich weiß es nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht, warum. Ich fing an, Gott zu danken. Wirklich, wo immer ich war, in welchem Gottesdienst am Sonntag, in irgendeiner Gemeinde, der hat nicht über Philipper 4 gepredigt. Aber es war ein Impuls des Geistes Gottes, was mein Zustand gerade nicht entsprach. Ich wollte Gott nicht danken, ich wollte ihm meine Klage bringen. Und ich spürte, du sollst danken. Und ich fing an zu danken. Danke! Danke, Jesus. Oh, danke, danke, dass es dich gibt. Oh, ich bin dankbar, so dankbar. Aber ehrlich, als ich anfing zu danken, plötzlich fing an, sich etwas in mir zu verändern. Und mein Gemütszustand veränderte sich. Und dann 15 Minuten später, als ich im Hotel angekommen war und zu Trese lief, sie dachten bestimmt, das ist der dankbarste und glücklichste Gast, heute hier zu sein. Ich wollte gar nicht da sein. Ja. Aber es hat mich verändert. Und seid dankbar. Daher, es geht nicht darum, dass wir unsere Sorgen nur aus dem Kopf löschen, Gott sagt uns, wenn wir diesen Frieden Gottes in allem erleben wollen, müssen wir dankbar sein. Nicht nur Sorgen wegwerfen, sondern in Dank uns, also in Dank uns üben und Gott danken für das Gute. Und ehrlich, ich verstehe uns in Deutschland wirklich nicht mehr. Also ich bin so viele Jahre hier. Ich habe so viele Länder als Missionsleiter besucht. Und ich habe viel Elend, ich habe Tod gesehen, ich habe Menschen gesehen, die sterben vor uns. Das berührt einem und irgendwann weißt du, okay, es ist so. Man muss einen gesunden Abstand dazu nehmen, sonst bist du nicht mehr dienstfähig. Und es gibt wirklich Menschen, die es schlecht haben. Ich komme hier zurück in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus einem guten Land, Kanada, aber ehrlich, wie das hier läuft, das ist Kanada weit davon entfernt. Wir haben so viel hier. Ein Gesundheitssystem, also du denkst, du bist in der Raumfähre, wenn du ins Krankenhaus kommst. Und das kostet nichts. Das ist nur so ein kleines Kärtchen vorliegen, das ist für alles gesorgt. Die meisten Länder dieser Welt haben das nicht. Also sie gehen ins Krankenhaus und alles, was sie hier haben, das reicht nicht. Da müssen sie noch Geld von ihren Verwandten borgen. Das weiß ich. Meine Frau ist Chinesin und also mein Schwiegervater hatte, dann mussten Geld schicken, die Verwandten mussten Geld geben. Das reicht nicht aus. Wir haben ein Schulsystem hier, also die meisten wären so dankbar darüber. Und was tun wir in Deutschland? Ist alles schlecht. Grundzustand, alles schlecht. Die Politik ist schlecht. Die Städte sind schlecht. Die Regierung ist schlecht. Die Schulen sind schlecht. Alles ist schlecht. Ich verdiene nicht genug. Meine Güte, wenn du sehen würdest, was andere verdienen in dieser Welt. Ja? Und die Kosten. Ja, die Kosten. Okay, wir sind Weltreiter, was so Hauskosten angeht. Aber Lebensmittelkosten? Ich weiß keinen Land, wo die meisten Lebensmittel, also durchweg generell so günstig ist wie hier. Also Kanada ist viel teurer. Also Hummer ist günstiger, ja. Und Lachs vielleicht, die haben wir gerade aus den Flüssen. Aber der Rest ist alles teurer. Und wir beten, dass unsere Gemeinde wachsen wollen. Ehrlich? Ehrlich. Wo ist die Hoffnung Jesus dann? Heute wird keiner daran glauben, die meisten Leute, die keine Christen sind, werden nicht daran interessiert sein, dass du mit der Bibel kommst und sie mit Bibelversen berieselst. Das funktioniert nicht mehr. Die Leute in der Postmoderne haben kein Interesse. Die sagen, ja, es ist gut, dass du das glaubst, ich glaube was anderes. Das Einzige, was heute funktioniert, ist, wenn sie sehen, dass es bei dir klappt. Dass du mehr Hoffnung hast als die. Und du wohnst in einem Land, wo das Maß der Hoffnung eigentlich, wenn man alle Länder dieser Welt vergleicht, am höchsten ist. Man hat so viel hier, das ist alles Selbstverständlichkeit. Alles ist eine Selbstverständlichkeit. Und was tun wir in Deutschland? Ich habe kein Land erlebt, wo die Leute sich so beschweren zu Unrecht. Also wenn einer in Lesotho in Afrika sagt, mir geht's schlecht, ja, die Kinder draußen sind nackt, es gibt Dürre seit 10 Jahren, das kann ich gut verstehen. Wir haben es nicht immer easy und es geht immer nicht, wie wir uns das vorstellen. Aber wir hätten so viel Grund zur Dankbarkeit. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass die beste Gemeindestrategie, um Reich Gottes zu bauen, ist Nachfolge Jesu in unserem Land, dass unsere Nachfolge Jesu in unserem Land unterwegs ist und dass sie einfach die Hoffnung Jesu ausstrahlen. Und dass Leute sie fragen, warum bist du so voller Hoffnung? Warum? Wenn sie schon fragen, warum du so bist, dann sind wir weiter. Dann wollen sie wissen, woran du glaubst. Und da kannst du natürlich über Jesus reden. Nichts dagegen, schon vorher über Jesus zu reden. Aber letzten Endes ist es nur Worte. Es muss zum Leben erweckt werden. Und die größte Strategie, glaube ich, in Deutschland ist, dass wir einfach lernen, echt dankbar zu sein. Dass wir ihnen zeigen, dass die Hoffnung, die in uns ist, größer ist. Und wir wohnen in einem Land, wo es so viel Hoffnung gibt, dürfte es doch nicht so schwierig sein. Und ehrlich, wenn wir so in Depri-Stimmung hier sind, über alles schlecht ist, wenn jemand aufsteht und hoffnungsvoll ist, das fällt echt auf. Echt? Also, wenn du echt auffallen willst für Jesus, sei einfach dankbar. Das wird super auffallen, weil sie sind alle ganz anders hier. Und ich erkenne keinen Unterschied in der Gemeinde Christi. Ich erkenne Menschen, die irgendwann merken und manchmal große Betroffenheit ausgelöst wurde, dass sie sagen, das stimmt, ich bin so undankbar, aber im Namen Jesu, das verändere ich. Ich höre von Leuten, Jahre später, hat gesagt, Gitton, das hat mein Leben verändert. Wie bei mir diese dumme Sache im Auto in Quebec City vor vielen Jahren, wo ich so dankbar und doch lernte, dankbar zu sein. Ich habe das nie mehr vergessen. Und ich weiß nicht, es war ein Impuls des Heiligen Geistes und vielleicht ist heute Morgen deine Zeit. Vielleicht spricht der Geist Gottes zu dir heute Morgen. Bist du auch undankbar? Bist du auch undankbar? Das ist das, was die Welt verändert. Also vor 3 Jahren haben wir als Ehepaar schon eine ziemliche Krise durchstehen müssen durch die Geburt unseres Sohnes. Die ging 4 Tage lang und die letzten Stunden war nur ein Gemetzel. Das war eine Rekordgeburt, aber im schlechten Sinn im Krankenhaus. Und so viel Komplikationen, meine Frau war so schlimm dran. Und am Ende kam er raus, atmete nicht, blau, blieb stecken im Geburtskanal. Sie hat einen schlimmen Infekt, wenn er nicht schnell durchrutscht, kann das abkriegen. Und er kann auch innerhalb eines Tages tot sein, er blieb da drin 20 Minuten. Also sie sahen alles schwarz. Er kam raus, atmete nicht, alles blutig überall. Meine Frau sagte, mein Kind schreit nicht. Ja, und ich denke, ob er je schreien wird. Und als er weg war, dann sagten sie, okay, Plazente kommt nicht raus. Sie muss auch in OP, dass es rauskommt. Und ich stand da und sagte, weißt du was, lasst uns beten und dankbar sein. Und wir beten, danke Herr, dass wir so ein tolles Gesundheitssystem hier im Land haben. Danke für diese Menschen, die ihr Möglichst versucht haben, ihr Möglichst alles gegeben haben, um sein Leben zu retten. Und wir geben dir ihm, egal was jetzt passiert. Und wir wollen einfach dankbar sein. Amen. Und der Friede Gottes, der den menschlichen Verstand übersteigt, obwohl wir nicht wussten, ob unser Kind lebt oder wie es meiner Frau gehen wird. Nach der OP ging es nicht gut, hat viel Blut verloren, hat viele Komplikationen gegeben danach. Aber wir waren dankbar. Das Ende der Story ist, dass er nicht gestorben ist. Er hat die 3 Tage gut überlebt und heute ist ein völlig gesunder Kerl. Ein paar Jahre später predige ich darüber in irgendeine Gemeinde und das kommt ins Internet. Die Ärztin, die bei der OP dabei war, findet das zufällig und hört die Story, wo sie natürlich mit drin ist. Und die schreibt mir ein E-Mail und sie sagt, Gitton, also die Ärztin ist mittlerweile Missionarin geworden, die ist mittlerweile in unserer Gemeinde, also ist eine meiner Mitarbeiterinnen. Und sie sagt, Gitton, du weißt nicht das Ende der Geschichte. Du erinnerst dich an die Hebamme. Also, ja, ich erinnere mich an die Hebamme. Die war keine Christin, die Hebamme. Und sie sagte, nachdem dieses ganze Gemetzel, also sie sagte, es ist für mich eine der schlimmsten Geburten, die ich hier überlebt habe. Wir haben jetzt gerade vor 2 Monaten eine Tochter bekommen. Die Oberärztin kam rein. Sie sind das, Herr Roy. Ja, Sie erinnern sich an mich. Ja, ich erinnere mich. Und sie sagte, die Hebamme danach sagte mir, und weißt du, was das Schlimmste ist, Sonja? Also so heißt die Ärztin, Sie sind sogar dankbar. Die sind sogar dankbar. Sollte die Hebamme eines Tages Christin werden, wird diese Begegnung in ihrem christlichen Laufbahn einen Unterschied gemacht haben. In unsere tiefste Not, und das war echt hier, also so eine schlimme Krise haben wir jetzt nicht erlebt, in unseren 12 Jahren Ehe. So eine tiefste Not und wir waren dankbar. Und es wurde zum Zeugnis. Wir haben den Frieden Gottes erlebt, ohne zu wissen, wie der Ausgang sein wird. Und es wurde zum Zeugnis für jemand anders. Wir wurden zu Evangelisten, ohne es zu wissen. Und das ist, was ich euch wünsche, dass ihr euch zu Evangelisten werdet, weil ihr einfach Jesus ausstrahlt. Und dann ist es natürlich. Das ist natürlich. Und die Menschen begegnen dir und die begegnen Jesus. Und dann fragt, dann merken sie, tja, was ist da mit dem Fränzchen da los? Ne? Was ist das? Der strahlt so eine Hoffnung aus. Und dann fragen sie ihn, du, was hast du da geraucht oder was hast du da gegessen, dass du so hoffnungsvoll bist? Und dann fängt er an, über Jesus zu erzählen. Aber wenn die Leute dich schon fragen und du antwortest eine Frage, die sie stellen, dann hast du echt eine offene Tür über das Reich Gottes. Und offensichtlich funktioniert es bei ihm und bei mir dann nicht. Und dann, das will ich mehr davon wissen. Das ist Reich Gottes. So erreicht man Leute, wenn man Jesus lebendig macht für sie, dass sie merken, was die Hoffnung Jesu wirklich bewirken kann. Und was es wirklich ausmacht, dankbar zu sein, ist, sich keine Sorgen zu machen, dass es wirklich funktioniert. Und mein schlimmsten Widersacher, und das zum Abschluss, der ist jetzt gestorben vor ein paar Jahren, ich habe auf seine Beerdigung mitgewirkt, das war mein schlimmster Widersacher. Er war auch Wissenschaftler, das war ein Typ, der Arzt werden wollte, und als er während dem Krieg, er war noch Teenie und war in der Hitlerjugend, und die schickten ihn an der Front, er war ein Aufklärer. Und er ging zu den Russen hin, guckte, was die da machen, und kam zurück. Und nach dem Ende des Krieges ist der von Russland den ganzen Weg nach Deutschland zurückgelaufen. Du konntest nichts zu essen kriegen, aus Deutscher zuallererst nicht. Ja. Aber es war ein hochkluger Mensch, und er wusste, es gibt eine Sache, die keiner essen werde, und das wird mich am Leben halten, das ist Blut, Tierblut. Und er ging zu den Bauern und hat gesagt, ich arbeite für dich, ich will keinen Lohn haben, nur das Blut von den Tieren. Und die sagt, oh, das schmeißen wir weg, natürlich kannst du es haben. Und hat Tierblut mehrere Monate getrunken und ist zurück nach Deutschland gekommen. Nachdem er gesehen hat, was die Nazis mit den Juden gemacht haben, hat er sein Vertrauen in die Menschheit abgesagt. Er hat gesagt, ich werde diese Schweine Menschen nicht dienen, ich werde zum Tierarzt. Und ist Tierarzt geworden. Aber ein hochintelligenter Mensch hat ein Pharmaunternehmen gestartet und hat Medizin für Tiere und wurde Millionär dadurch. Also egal, was er macht, das war einfach so hochintelligenter Mensch. Und jedes Mal, dass ich kam, also hat er ein Teilschloss in Bayern, und ich wette, er hat einen Stapel auf seinen Tisch gehabt. Er hat Artikel über Jesus aufbewahrt. Aber die schlimmen, weißt du, alles, was in der Bildzeitung ist, Jesus ist schwul und Jesus ist das und jenes. Und als ich kam, ein Gespräch über den Glauben anzufangen, das war easy. Das war ganz einfach. Das kam von alleine, weil er kam in seinen Stapel und sagt, schau mal. Ja, aber die Bibel sagt, von mir interessiert mir das, was die Bibel sagt. Schau mal, was die da schreiben. Das stimmt, also Jesus ist gar nichts. Und das ging jahrelang, ein Schlacht in der Rhetorik. Das war immer 1:1, 2:2, 5:5. Keiner hat gewonnen, das hat nichts genützt. Das war immer Gleichstand. Ich habe es nie geschafft, in die Bundesliga zu kommen mit dieser Rhetorik. Nie. Ich habe gedacht, das hat nichts genützt. Bis ich durch die schlimmste Krise meines Lebens ging, ein paar Jahre lang, viel Verlust, viel Schwierigkeiten erlebt habe. Und eines Tages besuchte ich ihn wieder im Schlossgarten. Und er kommt rein, ohne Papiere, also kommt raus auf den Tisch, ohne Papiere, und sagt, ich muss dir was sagen. Ich will heute gestehen, dass du eine Hoffnung hast, die ich nicht habe. Wenn ich sehe, jetzt wodurch du gegangen bist und diese ganze Katastrophe in den letzten paar Jahren, und dass du immer noch Hoffnung hast, dann habe ich dir, du hast etwas verstanden, was ich noch zu verstehen habe. Und ich habe Angst vor dem Tod, du nicht. Und ich hoffe, das verstanden zu haben, bevor ich sterbe. Der hat seine Liegelage eingestehen. Und durch was? Die Bibelstellen haben nichts gebracht. Die tollen Zeugnisse über Jesus haben nichts gebracht. Da hat nur eines geholfen, das Zeugnis aus seinem Leben von jemandem, der in der schlimmsten Krise seines Lebens an Jesus festhält und trotzdem Hoffnung hat, auch wenn er vieles nicht versteht. Und das ist das, was ihm zum seine Niederlage sozusagen bescherte. Macht euch keine Sorge, sondern seid dankbar. Und der Friede Gottes, der den menschlichen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen denkst, dass das für dich Reden Gottes ist, dann stell dich dem. Und bring das doch Gott und sag, Herr, ich will Reich Gottes bauen. Und ich will, dass die Menschen deine Hoffnung in mir sehen. Und ich erkenne meine Undankbarkeit und ich will dankbar sein. Und ich will, dass diese Hoffnung, dass diesen Frieden, der den menschlichen Verstand übersteigt, mich erfüllt. Und das werde ich jetzt machen für bis in die Ewigkeit. Und dann wird diese Gemeinde wachsen, weil wir Jesus leben, weil wir die Menschen Jesus in uns sehen. Und ich will einfach zum Abschluss dieses Lied Wächter meines Herzens nochmal singen. Ich habe dieses Lied komponiert, genau aus dieser Geschichte. Ein Freund von mir machte Seminare weltweit, die zu den Füßen Jesu heißen. Und ich habe zu seinem Buch eine CD gemacht. Und das war für mich die zentralste Aussage, Philipper 4:6-7, also seid dankbar. Und daher, es gibt kein besseres Lied, was ich mir vorstellen kann, heute Morgen zu singen. Aber ich will nicht, dass wir das Lied singen, sondern ich will, dass wir das Lied zum Leben erwecken, indem dass wir Jesus sagen, das glaube ich. Und das sage ich dir wirklich. Und ich bringe dir jetzt meine Sorgen und meine Undankbarkeit. Und ich entscheide mich, ab heute jetzt verändert zu werden. Komm, Heiliger Geist, und verändere mich. Ich will ein Bote deiner Hoffnung sein und nicht ein Bote der Undankbarkeit. Ich will anders sein in meinem Land und ich will mich gegen den Trend stellen und diese undankbare Haltung einstellen und ich will dein Reich ausstrahlen.